Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ja, richtig, liebe Gemeinde. Wir sind heute Morgen eine Gemeinde zusammen aus mindestens drei verschiedenen. Jede hat ihre besonderen Eigenschaften, jede Gemeinde hat ihr eigenes Profil und dennoch sind wir hier heute zusammen zum Gottesdienst zur Allianzgebetswoche, gemeinsam eins im Gebet. Die Allianzgebetswoche ist der Anlass und das Motto dieser Allianzgebetswoche heißt gemeinsam beten und dienen. Und dahinter steht was altes Lateinisches, das heißt ora et labora, bete und arbeite. Und das ist etwas, was Martin Luther seinen Leuten immer wieder in die Ohren geschrieben hat, ora et labora, bete und arbeite. Man soll so beten, als ob alles arbeiten oder dienen nichts nützt. Man soll so arbeiten, als ob alles beten nichts nützt. Das war sein Wahlspruch. So hat er gesagt, so können wir als Christen leben, nämlich auf beiden Füßen stehen. Es gibt also Menschen, die sich sehr gerne ins stille Kämmerlein zum Gebet zurückziehen, aber wenn es dann darum geht, seinem Nächsten tätig unter die Arme zu greifen, da wird es dann etwas schwierig. Und es gibt wiederum die anderen Leute, die allen Menschen helfen, die ihnen vor die Füße kommen, aber wo der Bezug nach oben, der Bezug zu Gott ein bisschen verloren zu gehen droht. Also da fehlt es denn am Gebet. Es ist beides, gemeinsam beten und dienen. Und wenn wir nun zum gemeinsamen Gebet zusammenkommen, dann macht es Sinn zu sehen, wie eigentlich Jesus gebetet hat. Und zwar im hohen priesterlichen Gebet, dem Abschiedsgebet Jesu. Ich lese das am Anfang vor. Das sind die beiden Verse, unter denen der heutige Morgen steht. Jesus betet. Und zwar betet er zum Vater: Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber, seine Jünger, sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich weiß nicht, ob wir das als Projektion haben, den Predigtext, dann kann man das ein bisschen verfolgen, dann lese ich ihn nochmal vor. Jesus betet, ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber, meine Jünger, sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende auch ich sie in die Welt. Herr, segne unser Reden und unser Hören. Amen. Gemeinsam beten und dienen. Was sagen uns diese beiden Verse im Zusammenhang des hohen priesterlichen Gebetes über unseren Auftrag? Über unseren Auftrag als Christinnen und Christen. Das erste, unser Standort. Wir sind in der Welt, so sagt das Jesus. Er selber ist nicht mehr in der Welt, er ist zum Vater gegangen. Wir sind in der Welt, nämlich genau in der Welt, in die er hineingekommen ist. Wir haben jetzt gerade das Epiphaniasfest miteinander gefeiert. Das Epiphaniasfest, wo es darum geht, es ist erschienen. Die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gott ist erschienen mitten unter uns, er ist hineingekommen in seine Welt, er ist aus der Sphäre Gottes herabgekommen zu uns, wurde Mensch, wurde Fleisch, wurde so wie wir, wie du und wie ich. So ist er hineingekommen in die Welt um uns. Ja, warum eigentlich? Das sagt Jesus im hohen priesterlichen Gebet an einer anderen Stelle, und zwar in Vers 2 und 3. Da sagt er, du hast deinem Sohn Macht gegeben über allen Menschen, allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben zu geben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Er kam aus Gottes Sphäre zu uns, um uns das ewige Leben zu geben, das ewige Leben zu eröffnen, das Leben überhaupt. Und ja, dieses ewige Leben hat nicht nur was mit dem Himmel zu tun. Mir hat mal jemand gesagt, ewig, das heißt auch Lebensqualität. Das bedeutet, dass dieses Leben, das er uns gibt und das einmal im Reich Gottes zur Vollendung kommen wird, hier in der Welt, in der wir sind, immer schon Anklänge hat. Das, was uns im Leben an Gutem widerfährt, an Schönem, an Lebensvollem, dort, wo das Leben sprießt und blüht, dort ist das von Gott, dort ist das Gabe Gottes. Das hat etwas mit Leben zu tun, auch in unserem eigenen Leben, auch dort, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt leben. Dieses ewige Leben ist nicht nur im Jenseits, das ist auch schon hier. Da beginnt es, da fängt es an im Reich Gottes, erfährt es seine Vollendung. Also, Gott gibt uns durch Christus das ewige Leben. Dafür kam er, Jesus, in unsere Welt hinein. Dazu ist er gesandt vom Vater, um denen, die an ihn glauben, dieses Leben zu geben. Denen, die zu ihm gehören, diejenigen, die mit ihm durchs Leben gehen. Und jetzt sagt er, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Als Jesus seine Sendung, wegen der er hierher kam, vollendet hat, ging er zurück zum Vater. Seine Jünger blieben in dieser Welt als seine Boten. So, und jetzt wird die Sache nämlich interessant, weil er nämlich an einer anderen Stelle sagt, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt sind. Sie sind aber in der Welt. Also der Platz seiner Jünger ist hier. Dort, genau an dem Ort, wo Jesus selber hineingekommen war. Aber es hat sich etwas verändert. Diejenigen, die von Gott dieses Leben geschenkt bekommen, diejenigen, die mit Gott in Verbindung sind, sind zwar in der Welt, und das sind sie auch immer, und werden sie immer bleiben, und lässt sich durch die Kirchengeschichte auch aufzeigen, dass alle Christinnen und Christen der ganzen Geschichte nichts anderes gewesen sind als Kinder ihrer Welt, aber nicht nur. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt das Paulus einmal an einer anderen Stelle. Also da, wo das Herz ist, das ist da, wo Gott ist. In der Welt, aber nicht von der Welt. Und wir merken jetzt schon, wie das ist mit dem Johannesevangelium. Da wird das mit der Welt nämlich nicht nur einfach als Umgebung verstanden, sondern da ist Welt das, was vergeht. Da ist Welt das, was nur zeitlich ist. Da ist Welt das, was dem Tod entgegengeht. Das ist Welt im Johannesevangelium. Und das, was von Gott ist, das Leben, das, was weiter besteht. Das ist zwar in der Welt, ist aber nicht von der Welt. Da ist die Herkunft eine andere. Und auch das Ziel ist ein anderes, nämlich die Gegenwart des lebendigen Gottes in Ewigkeit. Welt ist, was im Tod endet. Aber das, was Leben ist, was Leben gibt, zeitlich und ewig, das ist von Gott. Das ist sein Geschenk an uns. Und das ist sehr wichtig, wenn wir gucken, wo wir eigentlich unsere Aufgabe haben. Auch unsere Aufgabe im Beten und unsere Aufgabe im Dienen. Wir haben unsere Aufgabe im Beten und im Dienen in dieser Welt. Aber können diese Aufgabe nur dann wirklich wahrnehmen, wenn wir selber wissen und es immer wieder bewusst machen und das pflegen, dass wir nicht von der Welt sind, sondern von Gott. Dass unsere Herzen mit Gottes Herzen in Verbindung stehen. Und von dort bekommen wir die Kraft. Er gibt uns dadurch immer wieder die Kraft dazu, in diese Welt hineinzugehen, aufmerksam zu sein. Für das, was in dieser Welt eigentlich passiert. Für die Menschen um uns herum. Für das, was nicht gut läuft. Dort, wo Menschen in Not sind. Wo sie Hilfe brauchen. Er möchte uns diese Kraft immer wieder geben. Und auch die Weisheit dazu nachher mehr. Jetzt sagt Jesus in dem Gebet, erhalte sie in deinem Namen. Vater, erhalte sie, meine Jünger, in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das sind also zwei Dinge. sollen erhalten werden im Namen Gottes. Das ist wieder so eine komische Formulierung. Ne? Lutherbibel, du lieber Himmel, was heißt denn das eigentlich? Erhalte sie in deinem Namen. Ja, was ist denn das überhaupt, der Name Gottes? Also ich habe da sofort an Mose gedacht, nämlich dort, wo Gott dem Mose als Antwort auf die Frage gab, ja, wer bist du denn eigentlich? Da sagt Gott ihm, ich bin der ich bin. Yichyeh Asher, Yichyeh auf Hebräisch. Und da wurde dann der Name Gottes draus, den man im Judentum ja nicht ausspricht und der bei uns immer mit dem großgeschriebenen Herr übersetzt worden ist. Erhalte sie in deinem Namen, im Namen dessen, der ist, der er ist, der wirklich da ist, mit dem man rechnen kann in dieser Welt. Also erhalten werden im Namen Gottes heißt erhalten werden in dem Bewusstsein, in der festen Überzeugung des Herzens, dass wir mit unserem Gott wirklich rechnen können, dass er wirklich da ist, dass wir mit diesem Gott leben können und dass dieser Gott uns auch leiten und uns auch Weisheit geben wird. Wir stehen hier nicht auf eigene Rechnung. Und wenn wir in unserer Welt versuchen zu dienen, Gutes zu tun, dann tun wir das nicht auf eigene Rechnung und auch nicht auf eigene Weisheit hin, sondern wir tun es auf den hin, der das alles kennt, der das alles weiß und der uns leiten möchte mit seinen Augen und der uns dafür Weisheit geben will. Und das ist auch der Grund unserer Einheit. Ja, und mit dieser Einheit, da kommen wir gleich nochmal drauf, mit dem nächsten Thema, nämlich gesandt in die Welt. Als die Erben des ewigen Lebens sendet Gott uns in die Welt. Jesus ist gesandt vom Vater. Wir haben das in Epiphanias gefeiert. So sendet Jesus uns in die Welt. In der gleichen Mission. In der Mission, die größer ist als wir. In der Mission des Lebens. In dem, was Gottes Herz will. Nämlich uns das Leben geben. Den Menschen, der Welt. Uns und der ganzen Welt. Er sendet uns so, wie der Vater ihn gesandt hat. Nämlich um den Menschen das Wort Jesu weiterzugeben und um das Handeln von Jesus fortzusetzen. Denn Jesus hat auch nicht nur gepredigt, sondern er hat die Gabe des Lebens schon hier in dieser Welt ausgeteilt an die Menschen. Dort, wo er hinging und die Menschen heilte von ihren Krankheiten. Dort, wo er hinging und die Menschen, die trauerten um die Toten, aufgerichtet hat. Dort, wo er hinging und an vielen Stellen eingegriffen hat in das Leben seiner Zeit, wo da etwas schief ging und etwas ganz anderes vorgelebt hat, nämlich wie das aussieht, wenn man sich in seinem Leben an Gott orientiert. Wir sind gesendet mit einer höheren Aufgabe, mit einer, die über uns hinausreicht, in einen großen Zusammenhang, den Gott wirkt. Gesandt sind wir zum Beten und gesandt zum Dienen. Und eins geht nicht ohne das andere. In dem Augenblick, wo wir das Beten vergessen und uns nur hineinstürzen in die Arbeit, die vor uns liegt, haben wir das Wichtigste nicht mehr, nämlich den Kontakt des Herzens zu dem, der das alles sieht und das alles weiß und der uns leiten kann mit seinen Augen. Das Gebet bewirkt etwas. Es bewirkt etwas bei uns. Und es bewirkt etwas, ja, man soll es nicht glauben, es bewirkt etwas bei Gott. Abraham ist für mich das große Vorbild, der mit Gott feilscht, mit Gott ringt um diese eine Stadt, in der sein Neffe ist. Und Gott lässt sich erbarmen. Er ändert seine Pläne. Letzten Endes ging es dann doch nicht gut, weil die 10 Gerechten, die in der Stadt hätten leben müssen, die gab es nicht. Aber er hätte sich erweichen lassen. Auch an vielen, vielen anderen Stellen ist das so, dass in der Bibel beschrieben wird, dass Gott für das, was seine Kinder zu ihm beten, ein Ohr hat. Das Beten wirkt etwas. Und wir sind gesandt zum Dienen. Und dafür jetzt ein paar Sätze mehr, auch ein paar selbstkritische Sätze. Das mit dem Dienen ist nämlich so eine Sache. Für das Dienen braucht man Weisheit und da braucht man Demut. Es ist gar nicht so leicht, hineinzugehen in diese Welt, das Handeln Jesu fortzusetzen und die Sache dabei richtig zu machen und nicht gegen die Wand zu donnern. Und da haben wir in der Christenheit, ich sage das jetzt mal ganz gelinde, Nachholbedarf. Da haben wir Nachholbedarf. Das ist ein bisschen kirchengeschichtlich bedingt, aber wie schwierig das ist, erfuhr im letzten Jahr Margot Käßmann, als sie in ihrer Predigt an Weihnachten Afghanistan ansprach und den berühmten Satz sagte, der ihr hinterher auch das Genick gebrochen hat: Nichts ist gut in Afghanistan. Und damit eine Welle der Empörung ausgelöst hat, weil der Satz, den sie gesagt hat, in einem Zusammenhang zu stehen schien, als ob sie manche Dinge, die in Afghanistan passieren, gar nicht so richtig mitkriegen würde. Mittlerweile wissen wir, dass sie so falsch nicht gelegen hat in dem, was sie da gesagt hat. Also der kritische Ton, der war durchaus angebracht gewesen. Auch wenn im Zusammenhang ihrer Rede damals nicht so ganz herüberzukommen schien, wie gut sie über die Situation in Afghanistan wirklich informiert ist. Es gab damals einen großen Aufschrei. Quer durch die Politik hieß es dann, ja, die Kirche mischt sich wieder ein, aber hat in Wirklichkeit nicht so furchtbar viel Ahnung vom Metier. Und das ist wiederum ein Vorwurf, den haben die Kirchen schon öfters zu hören bekommen, nämlich, dass manche Stellungnahmen, die von kirchlicher Seite kommen, doch sehr eng an bestimmte Parteiprogramme bestimmter politischer Parteien angelehnt zu sein schienen und manchmal nicht sonderlich hilfreich wirkten. Und ich habe den einen grünen Politiker, ich habe leider seinen Namen vergessen, der in einer Talkshow mal auftrat im Gedächtnis und der sagte, die Kirchen sollen sich nicht ins Tagesgeschäft verheddern. Wir brauchen von den Kirchen ein Wort der Transzendenz, sagte er als grünen Politiker. Er hat gesagt, die Kirchen haben gerade darin, ihr Pfund aufzeigen zu können, wie denn die Fragen, die uns bewegen, mit der Transzendenz im Zusammenhang stehen. Das ist das Wort, das wir von den Kirchen brauchen und erwarten müssen. Hat man in vielen Verlautbarungen nicht gehört, dass es kritisiert worden? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das hat was mit dieser Schwierigkeit des Dienens zu tun. Da kommt man hinein, da sieht man etwas, da denkt man, das kann einfach so nicht angehen. Und dann fängt man an und rattert und plötzlich ist man verheddert. Die gleiche Erfahrung haben die Christen in Amerika gemacht, wo Christen einer bestimmten Couleur, die der Evangelischen Allianz in Teilen auch nahesteht, über Jahre an der Regierung beteiligt gewesen sind. Und ich sage, das ist ganz ungeschützt, mit katastrophalen Ergebnissen. Mit katastrophalen Ergebnissen. Bis heute. Da kann man sich verheddern. Wenn man in diese Welt hineingeht und einfach mal macht. Und einfach mal anfängt zu werken. Da kann man sich verheddern. Und es ist hinterher im Nachhinein ein ganz großes Erschrecken passiert in vielen amerikanischen Denominationen und Gemeinden, dass man gesagt hat, wie konnten wir uns nur so an ein bestimmtes politisches System ausliefern. Wir haben da richtig schwere Fehler gemacht und wir haben das nicht gemerkt. Also das mit dem Dienen ist schwierig, das ist nicht so leicht. Da kann man sich rein verheddern, da kann man sich plötzlich rein verstricken und auf einmal sitzt man drinnen und weiß gar nicht mehr, wo man eigentlich ist. Und das nur als zwei selbstkritische Punkte, wo ich sage, ich habe auch keine Antwort darauf. Ich habe da keine Antwort drauf. Aber an der Stelle haben wir in der gesamten Christenheit ganz eindeutig nachzuarbeiten. Da haben wir nachzuarbeiten. Dienen hat also etwas damit zu tun, nicht nur mit Machen, auch nicht mit alles besser wissen, sondern zunächst einmal mit Zuhören, mit sich leiten lassen, auch mit Kritik aufnehmen von anderen Menschen, auch von anderen Christen, auch vielleicht von anderen Christen, die aus einer anderen Couleur stammen als wir selber. Das ist manchmal unheimlich heilsam. Dienen ist etwas Dialogisches. Das kann nur dann passieren, wenn wir offen sind für andere Menschen, die dieselbe Situation vielleicht ganz anders sehen. Und das ist nicht nur im Großen so, das ist auch im Kleinen so. Ich erinnere mich an einen Menschen, der einem anderen Menschen wirklich etwas Gutes tun wollte, ihn jahrelang unterstützt hat mit Finanzmitteln, mit Geld und so weiter. Und dann kam nach 2 Jahren plötzlich raus, dass er dessen Drogensucht finanziert hat. Wäre nicht so gewesen, dass es ihm keiner gesagt gehabt hätte. Also, man muss zuhören, man muss genau hinschauen. Man muss, wenn man dienen möchte, lieber einmal mehr gefragt haben als einmal weniger. Und das Beten. Ja, ich glaube, daran liegt es. Und zwar nicht nur das Beten, Herr, lass mir gelingen, was ich heute anfange, sondern leite mich mit deinen Augen. Herr, leite mich mit deinen Augen. Und wenn ich falsch bin, dann zeig's mir. Wenn ich falsch bin, dann zeig's mir. Und zeige mir, wie der Weg richtig ist. Und jetzt kommen wir wieder zum Johannesevangelium und zum Abschiedsgebet Jesu. Das Wort, das dort immer wieder auftaucht, ein ums andere Mal. Das häufigste Wort in dieser ganzen Abschiedsrede ist das Wort gegeben. Jesus sagt ganz oft das Wort gegeben. Die Jünger, die du mir gegeben hast. Und so weiter. Ich habe die ganzen Sachen jetzt gerade nicht mehr im Gedächtnis. Aber das Wort, das da immer wieder aufkommt, ist das Wort gegeben. Gott gibt. Das, was wir tun können, was wir wirken können, ist uns und wird uns von Gott gegeben. Und ich glaube, dass der Punkt, wo uns das deutlich wird, das ist das Gebet. Und darum ist das so wichtig. Dass wir das, was wir in dieser Welt tun, auch was wir hier in Hemsbach tun können, es hat nur dann Segen in sich, wenn es uns gegeben ist. Gegeben wird, in die Hand gegeben wird von Gott. Und unsere Aufgabe ist zu schauen, wo gibt uns Gott? Was gibt uns Gott? Was gibt uns Gott dort, wo wir dienen können, dort, wo wir Menschen Gutes tun können, wo wir hier in Hemsbach das Gute, das Lebensvolle, das, was in Gottes Mission steht, unterstützen können. Das Gebet um das Geben. Gott, gib uns Weisheit, Demut, damit wir nicht denken, wir wissen alles besser, und den richtigen Ort und das richtige Wort. Gib uns das, was wir jetzt tun können, hier in dieser Stadt, in unserer Umgebung, in diesem Land, in dieser Welt. So sendet uns Christus. So folgen wir seiner Sendung. Amen.